Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend zu den Tagesthemen, in denen wir nach wochenlangem Streit doch tatsächlich eine Einigung verkünden können. Darüber, was aus dem Verbrennermotor wird. Der Motor darf auch nach 2035 weitermachen, aber nur mit sogenannten E-Fuels. Also mit Kraftstoffen, die mit Ökostrom aus Wasser und Kohlendioxid erzeugt werden. Doch schon läuft die nächste Debatte. Denn ob das wirklich eine bezahlbare Mobilität für alle sichern könnte, wie es der Bundesverkehrsminister heute ausdrückte, daran haben Experten so ihre Zweifel. Viel zu teuer sei aus heutiger Sicht die Herstellung der synthetischen Kraftstoffe. Nadine Bader über Einwände und die Einigung.
Verbrenner aus 2035, ja oder nein? Lange wurde gerungen. Auf Wunsch der FDP hatte die Bundesregierung eine Entscheidung in Brüssel blockiert. Heute, Verkündung per Tweet, Agreement, Einigung mit Deutschland, schreibt der zuständige EU-Kommissar Timmermans. Bundesverkehrsminister Wissing frohlockt, Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, die sogenannte E-Fuels tanken, sollen auch nach 2035 neu zugelassen werden können.
Ganz Europa hat gewonnen, weil wir Europa eine zusätzliche Technologie sichern und diese möglicherweise dringend gebraucht wird. Bezahlbare Mobilität ist erforderlich, um unsere Gesellschaften zusammenzuhalten. Das stärkt die Demokratie und damit auch unsere europäische Wertegemeinschaft.
Doch noch sind E-Fuels teuer und ineffizient. Mit ihnen Verbrenner nach 2035 zu betreiben, mache wirtschaftlich wenig Sinn, sagen Experten.
Ich glaube tatsächlich nicht, dass 2035 für die breite Masse Fahrzeuge mit E-Fuels, die dann neu zugelassen werden, eine wirkliche Alternative sind. Sie werden deutlich teurer sein als Fahrzeuge mit Elektromotor.
Zudem, viele Fragen sind noch nicht geklärt. Etwa, wie soll sichergestellt werden, dass neue Verbrenner ab 2035 kein Benzin oder Diesel mehr tanken können? Die Bundesumweltministerin erleichtert über die Einigung, gibt sich zuversichtlich.
Ich bin mir sicher, dass das mit moderner Technik, sei es über Sensoren oder Ähnliches, machbar ist, dass festgestellt ist, klargestellt ist, dass es um E-Fuels geht und nicht um fossile Brennstoffe.
Sollte doch fossiler Sprit im Tank landen, könnte also der Start des Motors verhindert werden. Möglich ist das, sagen Experten, aber eine solche Sensorik zu entwickeln, treibe die Kosten weiter nach oben.
Insofern muss man ein deutliches Investment in solche Sensorik und Software investieren, zusätzlich eben zu einer Weiterentwicklung eines Verbrennungsmotors, der eigentlich am Auslaufen ist.
Europaparlamentarier haben Zweifel an den rechtlichen Details der Einigung. Außerdem hinterlasse das Agieren der Bundesregierung einen bitteren Nachgeschmack.
Es ist kein guter Präzedenzfall, denn wenn alle so handeln würden wie Deutschland, dann würden wir wahrscheinlich auf der europäischen Ebene kein einziges Gesetz zustande bekommen.
Am Ende geht es um die Frage, wie die Klimaziele im Verkehrsbereich erreicht werden können. Experten sagen, nicht E-Fuels, sondern der Ausbau der Elektromobilität sei dabei entscheidend.
Bleiben wir beim Klimaschutz und machen das Licht aus. Wie jedes Jahr rief die Umweltstiftung WWF dazu auf und weltweit beteiligten sich Städte in mehr als 100 Ländern an der Earth Hour, einer symbolischen Stunde Dunkelheit an wichtigen Gebäuden, wie hier in Mumbai an der indischen Westküste. Auch am Kolosseum in Rom wurde es duster und das Brandenburger Tor in Berlin schien in der Nacht zu verschwinden. Wegen der teurer gewordenen Energie verzichteten zahlreiche deutsche Städte und Gemeinden allerdings seit längerem ohnehin auf Festbeleuchtung. Eine Idee, bei denen die Kommunen viel gespart und so ihre Ausgaben reduziert haben. Eine Energiebilanz dieses Winters von Andreas Herz.
Juli vergangenen Jahres. Plötzlich wird es dunkel rund ums Augsburger Rathaus. Die Beleuchtung abgeschaltet, die städtischen Büroheizungen runtergedreht. Bundesweit hatten Kommunen auf die explodierenden Energiepreise reagiert. Vielerorts stehen die Schlussrechnungen noch aus, doch Augsburgs Wirtschaftsreferent zieht eine erste Bilanz.
Wir haben Einsparungen beim Strom von 8-10% auf das zweite Halbjahr bezogen, als die Energiesparmaßnahmen angefangen haben. Und wir haben ungefähr das Doppelte beim Verbrauch von Gas.
Ähnlich Berlin, -12% beim städtischen Verbrauch von Wärme und Strom. Düsseldorf minus 20% beim Gasverbrauch. Und auch kleinere Städte nennen diese Größenordnung. Nördlingen minus 21% beim Erdgas. Zwei Maßnahmen hätten besonders viel gebracht, sagen Kommunalverbände. Erstens, in Büros weniger heizen. Und zweitens, die Temperatur in Schwimmbecken absenken.
Etwas gewöhnungsbedürftig.
Sagen wir so, es hat mich jetzt auch nicht gestört.
Also etwas wärmer ist auf jeden Fall angenehmer. Ne?
In Augsburg ging es von 29 Grad runter auf 25 Grad.
Das haben definitiv alle gemerkt, ja.
Was kamen so für Rückmeldungen?
Zu kalt, was macht ihr? Oh Gott, ich komme nicht mehr. Also unsere Badegäste merken teilweise ein halbes oder ein Grad, merken die sofort.
Als die Fernwärmeheizung im Keller runtergedreht wurde, seien die Becken fast leer gewesen, berichtet Bademeister Jürgen Grötzner.
Schlecht. Also natürlich ist gerade das Stadtbad ein großer Gesundheitsaspekt für die Älteren. Nicht nur das zur Bewegung, auch die sozialen Kontakte. Kommunizieren ein bisschen, setzen sich noch ins Stadtbadcafé, gehen dann noch was essen. Und es fiel natürlich da alles weg.
In Augsburg wurde wieder hochgeheizt, zurück auf 29 Grad. Damit die Gäste wiederkommen und weil Energie nicht mehr so teuer ist wie noch vor Monaten. Andere Kommunen wollen dagegen weiter sparen. Zu Recht, so der Deutsche Städte- und Gemeindebund.
Die Energiekrise ist ja noch lange nicht überwunden. Wir werden auch weiter sparen müssen. Aber im Kinderschwimmbad, da können Sie nicht sparen. Es gibt Bereiche oder im Krankenhaus, im Pflegeheim. Also man muss vor Ort schauen, wo haben wir Potenzial, ohne dass wir die Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger deutlich einschränken.
Aktuell sind die Gasspeicher gut gefüllt. Die Bundesnetzagentur warnt jedoch, das habe auch mit dem milden Winter zu tun. Etliche Kommunen belassen es daher nicht beim Energiesparen. Das Ziel weg vom Gas. Stattdessen Wärme aus Biomasse oder Hackschnitzeln, mehr Strom aus Photovoltaik. Solche Pläne verfolgen sie auch im Augsburger Rathaus, das aus Spargründen noch immer ohne Beleuchtung auskommen muss.
Das war damals eine beeindruckende Geste. Ein Bischof liegt am Boden, um Vergebung zu bitten für die unterlassene Hilfe in den Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche. Und um zu versprechen, künftig jedwede Hilfe zu leisten. Heute steht fest, der Osnabrücker Bischof Franz Josef Bode hat sein Versprechen nicht gehalten und er zog jetzt Konsequenzen. Als erster katholischer Bischof ist er heute von seinem Amt zurückgetreten. Schon vor ihm hatten andere um ihren Rücktritt gebeten, doch der Papst hatte immer abgelehnt. Dass Franziskus dieses Gesuch nun annahm, zeigt, wie sehr im Vatikan die Erkenntnis angekommen zu sein scheint, dass eines dauerhaft am Boden liegt, das Vertrauen der Gläubigen in die Kirche. Job Wösten.
Der Rücktritt von Bischof Bode kommt heute für viele überraschend. Ende Januar hatte der Osnabrücker ein entsprechendes Gesuch an den Papst gerichtet, das Franziskus nun annahm.
Insbesondere im Umgang mit Fällen sexualisierter Gewalt durch Kleriker habe auch ich selbst lange Zeit eher die Täter und die Institution als die Betroffenen im Blick gehabt. Ich bin meiner Verantwortung als Bischof von Osnabrück in diesen Punkten nicht gerecht geworden.
Seit 1995 wirkte Franz Josef Bode in Osnabrück, damals der jüngste Bischof in ganz Deutschland. 2010 hatte Bode mit seiner Büßergeste im Osnabrücker Dom für Aufmerksamkeit gesorgt. Sein Fall vor dem Altar sollte seinen Willen zur Aufarbeitung von Fällen sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche demonstrieren. Doch der großen Geste folgte zu wenig konkretes Handeln.
Ich denke, es wäre entscheidend gewesen, es genau wissen zu wollen, was ist los, was wird vielleicht Tätern vorgeworfen, was kann ich tun, dafür zu sorgen, dass sie nicht mehr in Kontakt mit Jugendlichen kommen.
Der Betroffenenrat, der noch im Dezember Bode wegen Untätigkeit beim Vatikan angezeigt hatte, begrüßt nun dessen Entschluss. Der Rücktritt von Bischof Bode kann eine Ermutigung für Betroffene sein, jetzt ihr Schweigen zu brechen. Das letztendlich konsequente Handeln von Bischof Bode sollte Vorbild für andere Verantwortungsträger in den Bistümern sein. Die Menschen in Osnabrück reagieren heute vor allem mit Respekt vor der Rücktrittsentscheidung.
Das ist vielleicht einfach auch ein richtiges Zeichen. Er hat ja nochmal ganz klar gesagt, dass er seine Fehler eingesteht und um Vergebung gebeten.
Ich finde, es ist eigentlich ein sehr sympathischer Bischof. Und ich glaube, dass vielleicht andere Bischöfe in Deutschland eher zurücktreten sollten, wie jetzt der aus Osnabrück.
Es tut mir sehr, sehr leid, weil er einer der liberaleren Bischöfe ist. Er hat sicherlich Fehler gemacht in der Kirche mit den Missbrauchsfällen, aber ich würde sagen, das haben fast alle.
In der kommenden Woche wollen die Kirchengremien über einen möglichen Nachfolger Bodes beraten. Der soll dann bis zum Ende des Jahres gefunden sein.
Und wir blicken in die Ukraine, in die Stadt Bachmut, um die bereits seit mehr als einem halben Jahr gekämpft wird. Und vielleicht ist das auch ein Grund dafür, dass hier immer noch gekämpft wird. Für beide Seiten ist diese Stadt längst zu einem symbolischen Ort geworden, den sie nicht mehr aufgeben wollen. Tobias Damas hatte Gelegenheit, mit Soldaten aus Tschetschenien zu sprechen, die die Ukraine unterstützen. Die gibt es tatsächlich. Während der Tschetschenenführer Kadyrov seine Privatarmee für Putin in den Krieg schickt, kämpfen andere Tschetschenen auf Seiten der Ukraine.
10 Männer schlafen in dieser Basis, gut versteckt im Hinterland von Bachmut. Das Haus ist Rückzugsort, Wäscheraum, Waffenkammer. Maga stammt aus Tschetschenien, wie viele in dieser Einheit. Sie kämpfen unter ukrainischem Kommando, weil sie auf einen Zusammenbruch Russlands in diesem Krieg hoffen. Denn dann könnte sich ihre Heimat Tschetschenien aus russischer Abhängigkeit lösen, glauben sie. Maga zeigt uns Waffen, mit denen er und die anderen kämpfen, wie dieses alte deutsche Maschinengewehr. Die Deutschen schreiben definitiv immer ein Baujahr drauf. Mal sehen, 1967. Die Soldaten gehören zu einer Aufklärungs- und Sabotageeinheit. Sie kämpfen bei Bachmut nicht weit entfernt. Russische und ukrainische Offizielle haben immer wieder die strategische Bedeutung der Stadt für den Kriegsverlauf betont. Laut ukrainischen Angaben hat sich die Lage dort zuletzt stabilisiert. Auch Maga bestätigt, dass ihre Stellungen in Bachmut gehalten werden können, aber es ist mehr ein Symbol. Strategisch sehe ich nichts da drin. Wenn der Kommandeur zurückziehen befiehlt, dann ziehen wir uns zurück. Wenn er sagt erobern, dann erobern wir halt. Kein strategischer Wert. Ein Symbol vielleicht auch, weil beide Seiten, Ukrainer und Russen, schon tausende Menschen in dieser Schlacht geopfert haben. Spät nachmittags kommen andere Soldaten von einem Einsatz zurück. Es wirkt wie Feierabend. Der 21-jährige Ilias hat schon Stiefel gegen Badelatschen getauscht. Den Einsatz haben sie selbst gefilmt, in der Nähe des Ortes Avdiivka, einem Frontabschnitt südlich von Bachmut. Auch dort sind es harte Kämpfe. Wir sind vor dem Sonnenaufgang aufgebrochen und haben ihre Positionen mit Mörsern bearbeitet. Während Avdiivka weiter droht, von russischen Truppen eingekesselt zu werden, hat ein hoher ukrainischer Kommandeur eine Gegenoffensive bei Bachmut angekündigt. Was denkt Maga? Reichen dafür überhaupt die Ressourcen aus? Selbstverständlich, sagt er. Und? Wir haben keine Wahl. Sie sind in unsere Länder gekommen. Wir haben keine Wahl. Und so werden sie weitergehen, die brutalen Kämpfe im Osten der Ukraine.
Und der da Krieg führt, hat heute eine bemerkenswerte Ankündigung gemacht. Damit beginnen die Nachrichten mit Judith.
Der russische Präsident Putin erklärte im Nachbarland Belarus, taktische Atomwaffen stationieren zu wollen. Darauf hätten sich Minsk und Moskau geeinigt, sagte Putin im Staatsfernsehen. Anfang Juli werde der Bau einer entsprechenden Anlage abgeschlossen sein. Er verwies darauf, dass auch die USA bei Verbündeten in Europa Atomwaffen stationiert hätten. Belarus steht eng an der Seite Russlands im Krieg gegen die Ukraine. Taktische Atomwaffen haben eine geringere Reichweite und weniger Sprengkraft als strategische Atomwaffen, können aber zielgenauer eingesetzt werden. Israels Verteidigungsminister Gallant hat den Stopp der umstrittenen Justizreform gefordert. Der geplante Umbau der Justiz habe zu Unruhe innerhalb des Militärs geführt und bedrohe die nationale Sicherheit, sagte Gallant in einer Videoansprache. Damit stellte er sich als erstes Mitglied des israelischen Kabinetts gegen die Pläne von Regierungschef Netanyahu. Zeitgleich fanden erneut Massendemonstrationen im Land statt. Allein in Tel Aviv waren Zehntausende auf den Straßen. In München hat die Führung des FC Bayern den neuen Trainer Thomas Tuchel offiziell vorgestellt. Der 49-Jährige löst Julian Nagelsmann ab, der gestern entlassen wurde. Tuchel hatte bis vor einem halben Jahr den FC Chelsea trainiert. In der Pressekonferenz nannte Vorstandschef Kahn die Entscheidung zur Trennung vom bisherigen Trainer Nagelsmann wohl überlegt.
Spitzenspiel der Frauen-Bundesliga, Bayern gegen Wolfsburg. Die Münchnerinnen sind das bessere Team in der ersten Hälfte, haben auch die größte Möglichkeit. Wolfsburg kann hier mit vereinten Kräften das 1:0 gerade noch so verhindern. Nach dem Seitenwechsel werden die Wolfsburgerinnen besser. Hackentrick Jill Roth und Eva Pajor. Gute Möglichkeit, schlecht gemacht. Dann die 83. Minute. Wolfsburgs Latwein wird an der Hand angeschossen und es gibt zu Recht Elfmeter. Georgia Stanway verwandelt den souverän 1:0. Das ist auch der Endstand. Damit springen die Spielerinnen des FC Bayern München auf Platz 1 der Frauen-Bundesliga.
Und wir bleiben noch beim Fußball und gehen zur Nationalmannschaft der Herren. Es ist fast 4 Monate her, da flog das Team bei der Weltmeisterschaft bereits in der Vorrunde raus. Und heute begann so etwas wie ein Neustart. In Mainz, beim Länderspiel gegen Peru, sollte vor allem dieses WM-Desaster so gut wie möglich vergessen gemacht werden. Denn schon im Juni nächsten Jahres beginnt die Europameisterschaft im eigenen Land. Und da war es für den Bundestrainer und jeden seiner Spieler heute Abend Pflicht, nach dem Schlusspfiff mit einem zumindest nicht unzufriedenen Gesicht auf dem Platz zu stehen. Sven Kaubers weiß, ob's was geworden ist.
Bereits in der 12. Spielminute kommt Bewegung in die deutsche Ersatzbank. Kollektiver Beifall für den überlegten, öffnenden Pass von Nico Schlotterbeck. Kai Havertz mit der Brust und Niklas Füllkrug trifft in seinem 5. Länderspiel sein 4. Länderspiel-Tor. Im ersten Spiel nach der verkorksten WM in Katar lautet der Auftrag, die Fans zurückzuholen. Und das Publikum in der ausverkauften Arena in Mainz ist hoch erfreut, freut sich vor allem über Niklas Füllkrug, den Stürmer von Werder Bremen. 33. Minute, Marius Wolf, der Debütant über rechts mit einer exakten Flanke. Füllkrug ist da, die Führung ausgebaut, 2:0 für die DFB-Elf. Niklas Füllkrug also ist für die ersten Treffer im neuen Länderspieljahr zuständig. Zweite Halbzeit, 1 Stunde rum, Flanke Kimmich, Serge Gnabry, akrobatisch, Volley im Pech. Im Strafraum Foul an Nico Schlotterbeck. Nach Videobeweis gibt es Strafstoß. 68. Minute, Kai Havertz tritt an, Pfosten. Der Nachschuss ist zwar drin, gilt aber als Doppelberührung, der Elfmeter somit verschossen. Es bleibt beim 2:0, in der 75. Minute ausgewechselt, Niklas Füllkrug, der Matchwinner.
Entspannt bleiben, also heute haben wir, glaube ich, eine ganz gute erste Halbzeit gespielt, haben dort viele gute Situationen nach vorne rausgespielt gegen Gegner, der trotzdem sehr griffig war, auch wenn es vielleicht nicht die Top-Mannschaft ist.
Aber immerhin ein gelungener Auftakt ins neue Länderspieljahr. Am Dienstag bereits wartet der nächste Test in Köln gegen Belgien.
Manchem mag es schon leicht auf den Zeiger gehen, aber heute Nacht bricht eine neue Zeit an. Genau um 2 werden die Uhren 1 Stunde vorgestellt auf 3. Das heißt, 1 Stunde weniger Schlaf für uns alle und morgen früh wachen wir dann mit der Sommerzeit auf. Auf der Uhr dann also Sommer, Sven. Macht das Wetter da wenigstens so ein klitzekleines bisschen mit?
Nee, das hat Karen absolut auf Protest gestellt und will genau das Gegenteil zeigen. Will zeigen, Ende März geht noch so eine Art Winter. Nicht morgen, aber dann am Montag, da wird es noch mal richtig kalt. Also da gibt es dann auch Schneeregen und Graupelgewitter und in der Nacht zum Dienstag auch leichten Frost. Aber der Reihe nach, zunächst mal, wenn es so wechselhaft und Schauer gibt, kann man sowas sehen. Aber Sie werden sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen wundern, was ist das denn für ein Regenbogen? Wie unglaublich flach liegt denn da hier in der Landschaft? Und zwar bei Gerlingen, das ist zwischen Leonberg und Stuttgart. Jan Wicklein hat die Aufnahme gemacht. Die Sonne stand ziemlich hoch. Je höher die Sonne steht, desto flacher ist der Regenbogen. Wenn die Sonne 41 Grad über dem Horizont ist oder drüber, dann ist der Regenbogen hinter dem Horizont, dann kann man keinen sehen. Deswegen gibt es im Sommer nachmittags relativ selten Regenbögen, beziehungsweise gar keine. Da muss man dann schon auf Berge klettern oder im Flugzeug fliegen. Das ist der Radarfilm, zeigt weitere Schauer. In der Nacht wird es die immer noch geben. Sie ziehen nach Osten weiter. Man sieht dann hier so eine kleine Lücke, die sich bildet. In den Frühstunden wandert sie nach Osten. Und von Westen kommt schon das nächste Tief mit dem neuen Regen rein. Einzelne Gewitter sind eingelagert, von Südwesten kurze Aufhellungen. Deutlich freundlicher bleibt es im Norden. Die Frühtemperaturen liegen meist zwischen 3 und 8 Grad. Und morgen Nachmittag, da haben wir dann zu tun mit Werten meist zwischen 8 und 13. Im Markgräflerland auch mal 14 Grad. Das ist dieser Montag mit den Graupelgewittern, Höchstwerte 7 bis 9 Grad, die Nacht zum Dienstag frostig, dafür nachmittags vor allem im Süden wieder etwas sonniger.
Graupe Gewitter passt auch gut zum Streiktag. Am Montag kann man eh nicht rausgehen.
Das stimmt.
Danke, Sven Plöger. Und mit diesen Aussichten enden wir und verweisen auf das Wort zum Sonntag direkt nach uns. Morgen sind wir selbstverständlich wieder da, dann mit Inke Zomperoni hier an dieser Stelle. Ihnen einen schönen Sonntag.